Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Es ist Dienstag, die Uhr zeigt 19:30 und euer Radio ist wieder mal auf Silizium eingestellt. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Und wir stellen uns heute eine gewichtige Frage. Was macht eigentlich ein Hacker den lieben langen Tag? Tut er Webseiten defacen, DDoS-Attacken reiten, freaken und ins Pentagon einbrechen? Oder sind das alles nur Klischees? Fragezeichen. Wir leisten Aufklärungsarbeit. Wir zerren die Hacker, die meistens nur im Ski von ihrem Bildschirm da dahin vegetieren, ans Tageslicht. Wir erzählen vom Hacken, von der Tätigkeit, vom Lebensgefühl und von der Kultur, die dazugehört. Wir, das sind der Kevin.
Hallo miteinander.
Und der Maggie.
Hallo miteinander.
Und mein Name ist Matthias Schüssler. Und wenn ihr Wortmeldungen habt, die live in die Sendung einfliessen sollten, dann schreibt uns einen Tweet per Twitter mit dem Gartenhack-Tag Stadtfilter. Und jetzt zuerst einmal die Frage, was ist das eigentlich, so ein Hacker? Stimmt das, dass der nur so böse Sachen macht?
Der macht nur so böse Sachen. Ich glaube, ein Hacker, so ganz allgemein, kann man irgendwie mal sagen, das ist jemand, der einfach so ein bisschen mehr vom PC will, als er halt oberflächlich kann. Was ein bisschen Wunder nimmt, was hinten dran passiert, wo ein bisschen möchte wissen, was überhaupt da genau läuft mit dieser Kiste und nicht im Guten, nicht im Schlechten, sondern einfach mal so das Interesse irgendwie zu entdecken, was da passiert mit dem Ding.
Manchmal wird dann gesagt, Hacker, das sagen einfach Programmierer. Ja. Okay, da wärst also du ein Hacker.
Ja, ich glaube, also ich würde es jetzt nicht gerade so sagen, aber ich glaube, das ist schon so die ursprüngliche Bezeichnung. Also Hacker kommt ja auch, glaube ich, von dem aufs Keyboard schlagen. Ja. Also von dem her. Die Frage ist, was passiert in der neuen Welt, wenn du nur noch so ein Touchscreen hast? Dann du musst einen neuen Namen finden.
Ja, und dann gibt es natürlich auch so abgeleitete Sachen davon. Es gibt einfach Leute, wo, also man bezeichnet manchmal auch Hacker, Leute als Hacker, die einfach Sachen nicht unbedingt so brauchen, wie sie gedacht sind. Zum Beispiel die IKEA-Hackers, die bauen die Möbel anders zusammen, wie das in der Anleitung steht. Da kommt irgendetwas Schräges dabei raus. Das sind auch Hacker, aber jetzt eigentlich heute versteht man ja vor allem Leute, oder meint man, das sind die Leute, die böse Sachen machen. Sind Hacker böse?
Ja, eben. Es gibt ja dort, wir kommen ja nachher ganz schnell noch drauf auf die Klassifizierung, die es gibt bei den Hackern. Und ich glaube, das ist vor allem so ein bisschen von den Medien ein Bild, wo von den Medien getragen wird und wo man halt die Unterscheidung eigentlich gar nicht macht und halt Hacker grundsätzlich für die bösen Cracker, wo man eigentlich müsste sagen, gilt. Also eigentlich eher die, sie bezeichnet eher die, die etwas abreißen, wie ein Cracker als Hacker, als eigentlich die Hacker, die etwas erschaffen. Das klingt jetzt gerade alles ein bisschen kompliziert. Aber grundsätzlich sind Hacker etwas, sind Leute, die etwas erschaffen und Cracker, die es dann wieder abreißen.
Also, ja.
Das ist eine gute Erklärung eigentlich, das stimmt.
Terminologie ist natürlich
gar nicht so überlegt.
Sowieso immer schwierig in dem Internet. Und das sieht man jetzt auch bei dem. Und reden wir ja doch einmal über das, was die ignorante Medien darunter versteht, nämlich einfach die bösen Männer und Frauen im Internet, die wo hacken mit gewissen Einbruchsideen. Und du hast ja gesagt, Klassifizierung, was gibt es da? Da gibt es verschiedene Varianten.
Ja, eben, es gibt ja so die sogenannten White Hat, also für weiße Hut Hacker. Und das sind eigentlich so die Guten unter allen.
Wie kann man gut sein und trotzdem hacken?
Ja, es gibt wie so einen gewissen Hacker-Ethos, der eigentlich dort gilt. Also, sie suchen ja auch nach Sicherheitslücken in Systemen und wenn sie die aber dann finden, dann tun sie wie den Hersteller darauf aufmerksam machen, dass sie jetzt genau so eine Lücke gefunden haben und geben dem, sagen wir, 3-4 Monate Zeit, um diese Lücke dann auch zu schliessen und erst dann gehen sie an die Öffentlichkeit. Und das ist so ein Hacker-Ethos, der eigentlich sich recht viel auch daran halten. Also ich glaube, es passiert relativ viel in dem Bereich, wo man eigentlich gar nicht so mitbekommt.
Also wenn du sagst White Hat, dann gibt es sicher auch einen Black Hat, oder?
Genau. Das sind dann eben eher, sagen wir, die Bösen und die halten sich dann eben nicht immer so genau an den Ethos.
die haben natürlich dann auch nicht irgendwie die Absicht, das Internet besser zu machen, sondern die wollen Geld verdienen, nehme ich an. Die wollen einfach irgendwie reich werden.
Ja, ich glaube, es gibt auch dort immer noch zwei verschiedene Stufen. Also es gibt die, die wirklich Geld verdienen wollen, und es gibt die, wo es eigentlich einfach um Raum geht. Also es ist eine sehr lustige Gesellschaft eigentlich. Ich sehe dort ja auch nicht rein, ich bin da auch nicht irgendwie dabei. Aber dort hast du wirklich so eine Gruppendynamik. Also wer halt dann viele Sicherheitslücken findet und die Besten findet, ist dann halt geniesst eigentlich ein höchstes Ansehen in dieser Szene.
Ja, und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Varianten. Der Elite-Hacker und das so quasi das Gegenstück wäre dann Script-Skiddy. Die liebt man ja auch, wenn man irgendein Netzwerk betreut, weil wie äußern die sich dann so?
Ja, das sind halt wirklich so die Anfänger. Also es ist ja im Internet Google eingeben, wie werde ich Hacker oder so. Und dann sind so, ja, kannst du mir das Programm abladen und es macht dann irgendetwas. Es ist halt wirklich Basics und die haben keine Ahnung, was sie eigentlich machen und es passiert irgendetwas. Und ja, das sind dann meistens irgendwelche Programme, die dann irgendwie etwas ablaufen, wo dann oft Informationen rausgehen, wo die Leute gar nichts damit anfangen können. Also es ist nicht einfach, ich werde jetzt heute Hacker, ich gehe schnell googlen und nachher weiss ich Bescheid. Und das ist wirklich so der Einstieg. So.
Ja, die sieht man ja dann auch immer in den Webserver-Logs. Ja. Da kann man zuschauen, wie viele jetzt da probieren,
ja, genau das
einzubrechen. Ja. Und, so. Und das sind meistens so Tools, wo du so klicki-buntes Zeug zusammenklickst und sagst, ich will jetzt so einen Angriff auf die Firma machen.
Ja, also es gibt Bausätze, wo man sich das kann zusammenstellen kann und da muss man nichts davon verstehen und ja, dann kann man so auch automatisiert Rechner scannen und das generiert ja einen relativ grossen Verkehr, auch im Internet, nur so die Script-Skiddies, die versuchen irgendeine Lücke zu finden, einfach mal eine IP-Adresse nach der anderen abgrasen und dann dort ein Port nach dem anderen schauen, ob sich etwas meldet. Und wenn sich etwas meldet, was würde man dann machen, wenn man jetzt ein Hacker wäre?
Ja gut, es ist ein bisschen schwierig, um das so generell zu sagen, aber also, man kann natürlich auch, zum Beispiel WordPress ist ja auch so eine Sache, oder? Ja. Man hat Millionen wahrscheinlich von Installationen, wo genau die gleichen Versionen hat und dann geht man halt herausfinden, was ist das für eine WordPress-Version, das kann man dann mit ein bisschen gescheiteren Abfragen herausfinden und dann weiss man, aha, für den gibt es jetzt genau so einen Exploit, also so eine Schwachstelle, die man kann ausnutzen kann. Und dann bricht man dann halt ein und dann muss man halt zuerst ein bisschen herausfinden, wo sind jetzt die Türen offen. Mhm. Aber ich weiss nicht, ob ein Script-Kiddy dann wirklich auch weiss, was dann weiter passiert.
Nein, ich glaube, bei dem ist dann irgendwie fertig. Also man lässt irgendwie das Programm laufen, schaut, was passiert, aber dann steht man an. Das Hauptproblem ist ja meistens, das ist einfach mal umgeschossen. Also das ist nicht gezielt vorgegangen. Also
das wäre Kanonen auf Spatzen.
Kanonen auf Spatzen. Ja, das läuft einfach durch und dann sieht man irgendetwas und drückt man dort ein bisschen drauf. Aber wirklich eine Ahnung, wo du bist, hast du ja dann nicht.
Bringt auch nichts, weil man erreicht so auch nichts. Also das befriedigt Neugier und man kann vielleicht dann tatsächlich auf irgendeine sehr schlecht geschützte Webseite noch seinen Namen draufschreiben oder ein Bild austauschen. Aber wenn man das ernsthaft betreibt, zum Beispiel, um nochmal eine Kategorie einzunehmen, die Hacktivists, dann hat man natürlich, dann will man nicht irgendeine Webseite finden, sondern hat man politische Absichten, dann will man irgendeinen Geheimdienst angreifen, eine Regierungswebseite defacen, das heisst verändern, etwas, eine Botschaft dort drunter bringen, und dann muss man natürlich wissen, was man macht.
Ja gut, es gibt halt auch dort zum Beispiel die ganz einfache Art, also das sogenannte DDoSing, das Denial of Service, wo man eigentlich relativ simpel kann eine Website flachlegen, ohne dass du eigentlich etwas Grosses dagegen kannst machen. Das ist einfach, wenn du, kannst dir vorstellen, eine Website hat Kapazität, sagen wir, für 100 Benutzer gleichzeitig und dann schickst du halt einfach 1000 drauf und dann ist die Homepage halt für alle anderen nicht erreichbar.
Genau, also das ist ein wirkliches Ziel, einfach weg mit der Homepage. Also einfach, dass sie drinnen ist, nicht erreichbar. Relativ einfach zu machen.
Das ist einfach eine Frage vom Geld, weil da für das werden ja häufig so Botnets eingesetzt, also befallene Computer. Wenn ihr euren Kompi daheim gut geschützt habt, dann hat der vielleicht so einen Bot drauf und dann kann man den für so die Attacken einspannen. Das heisst, der kommt dann von seinem Chef einfach den Befehl über, die Webseiten anzugreifen und schickt dann ganz viele Anfragen, nutzlose Anfragen an den. Und wenn das ganz viel macht, dann ist der Server nicht mehr erreichbar. Das funktioniert eigentlich hundertprozentig, da kann man sich nicht schützen davor.
Ja, doch, ja, man kann ein bisschen gewisse Sachen probieren zu machen, oder man kann halt dann einen zweiten Server hinten dran haben, aber irgendwann hört es einfach auf.
Ja, also, das ist so.
Das irgendwann geht es nicht mehr. Aber du kannst es nur schon, wenn du im, es gibt schon Browser, also JavaScript-Tools, die im Browser schon so funktionieren. Also wenn du dann auf dieser Seite bist, dann schickst du im Hintergrund so und so viel. Du musst nicht mal ein Botnet haben, sondern du musst einfach genug User haben, die dann irgendwo auf einer Homepage sind, dann geht es schon los. Also man kann das relativ guten Fängen heutzutage erreichen.
Dann gibt es noch die Cypherpunks, das sind die, die einfach eine klare Vorstellung haben davon, wie öffentliches und privat sollte getrennt sein. Also die finden, privates Wissen muss privat bleiben und sind darum auch, daher kommt der Name Cypher, also Verschlüsselung, die wollen das alles verschlüsseln und dafür muss öffentliches Wissen einfach allen gehören und möglichst unverschlüsselt da vorhanden sein. Und ja, wenn wir mal so uns durch den Kopf gehen lassen, was es so für bekannte Hacker gibt, wer will den Namen in die Runde rühren?
Ja, also ich kenne eben vor allem den Tron. Das ist mir so ein Begriff und das war einer der ersten, den ich so von dem, was man so gehört hat, das war ein relativ junger Hacker, der sich eben jetzt mal auch mit, vor allem mit dem Telefon, also mit dem Freaking auch beschäftigt hat und eine Diplomarbeit geschrieben hat, wo eigentlich dann, wo er ein ISDN-Telefon entwickelt hat, wo verschlüsselt kann kommunizieren. Und ganz spannend ist es dann eben eigentlich geworden, wo er dann eben gestorben ist und das zwar relativ jung, also ich glaube, ja, 1981 oder so ist das, glaube ich, oder nein, ein bisschen später. Ist dann gestorben, 1988 ist er gestorben. Und man hat ihn dann irgendwo gefunden in einem Park und zwar erhängt. Und Polizeiermittlungen haben dann ergeben, dass er Selbstmord gemacht hat. Aber seitdem gibt es ganz viele Theorien und Verschwörungstheorien um das Ganze. Und das ist für mich so eigentlich der erste Hacker gewesen, von dem ich gehört habe.
Das glauben jetzt eben nicht alle, dass das wirklich so harmlos war. Aber so das Phone-Hacking oder Freaking, das ist ja, glaube ich, dünkt es mich auch so ein bisschen die Geburtsstunde von dem Hacking, weil das eigentlich noch, muss man sich vorstellen, also im Vorcomputerzeitalter gewesen, sondern haben Leute herausgefunden, dass sie mit relativ simplen Tricks können gratis telefonieren oder Auslandgespräche führen. Das haben ja ganz verschiedene haben das gemacht. John D. Draper alias Captain Crunch ist da einer. Der hat einfach herausgefunden, der heisst Captain Crunch, weil Captain Crunch, das ist so eine Frühstücksflocken-Marke in den USA gewesen. Und die haben so Gadgets drin gehabt, also irgendwelche Spielzeuge. Und unter anderem hat es da mal so eine Flöte drin gehabt. Und er hat herausgefunden, dass die Flöte genau die richtige Frequenz generiert. Und wenn man dann richtig geflötet hat, dann hat man können gratis telefonieren, weil die Telefone hier relativ plump waren, die haben einfach auf Tonimpuls reagiert und wenn man die generiert hat, dann hat es halt geräbelt.
Und dort ist eben genau das Problem, dass eigentlich der Control-Channel und der Übermittlungs-Channel ist der gleich gewesen. Also man konnte so Service-Kommandos abschicken über den normalen Channel, wo man auch telefoniert hat. Und dann so eine Sequenz hat dann eben am Vermittler gesagt, du, der will eigentlich noch eins weiter telefonieren. Und es war ein Gratisgespräch bis jetzt, also bleibt es auch ein Gratisgespräch. Und dann ist es dann ziemlich schnell losgegangen.
Und ein anderer Hacker, da war Kevin Mitnick gewesen, der hat ja sich auch einen Namen, der hat eigentlich ganz verschiedene Sachen gemacht, das FBI hat den Nasen rumgeführt und ist auch lange Jahre im Gefängnis gesessen und der hat es also sogar geschafft, im Gefängnis rein, unter Aufsicht, unter Bewachung Leute anzuläuten, obwohl er eigentlich nur hätte dürfen, glaube ich, angeläutet werden, indem er im richtigen Moment aufgehängt hat und dann so, obwohl er gefesselt war, durch Bewegungen am wie nennt man das, an der Gabel, so Impuls auszulösen, dass es dann telefoniert hat. Also das, weil das ist ja neben dem Tonwahlverfahren ist das ursprüngliche Pulsverfahren gewesen, wo einfach nur so Knattergeräusche, falls eure Grosseltern so ein ganz altes Telefon haben, mit einer Wählscheibe, dort hört man das noch. Das tut einfach beim Wählen, schickt das so Impuls. Und die kann man natürlich, wenn man es richtig macht, sogar wenn man gefesselt ist, generieren. Und der hat das also geschafft. Hohe Kunst ist natürlich dann auch sehr den FBIs und all diesen Geheimdiensten sehr unwohl gewesen, dass es Leute gibt, die das System so auf so Arten unterlaufen können.
Ich finde bei ihm vor allem spannend, er ist so den ganz anderen Weg gegangen. Er ist, also es gibt ein Buch von ihm, irgendwie, das heisst Kuckucksei, wo wirklich so eine Biografie von ihm beschreibt. Und er hat das auch geschrieben. Und er ist wirklich immer den Weg gegangen. Er hat gesagt, das grösste Sicherheitsrisiko ist nicht Technik. Der Technik, da kommt man vorbei. Es ist der Mensch. Und er ist immer auf die Menschen los. Er hat die Leute angerufen und gefragt, gib mir die IP-Adresse vom Modem. Und ich bin jetzt gerade daheim, ich bin am Arbeiten und ich brauche das Passwort und kannst mir es nicht geben. Und er ist immer irgendwie zum Ziel gekommen, dass die Leute ihm wirklich einfach die Infos gegeben haben. Also es ist so ein mega spannender Weg und halt komplett anders, sondern wirklich einfach die Informationen überkommen, ohne gross auszuprobieren. Ja. Einfach mit den Leuten reden und die irgendwie können überzeugen.
Einlullen, verführen, genau. Das zu machen. Social Engineering nennt man das, ist wahrscheinlich heute immer noch eine von der wirkungsvollsten Methoden.
Ich glaube, es ist die grösste. Also eindeutig. Ich glaube, das ist der Weg, um in ein System hinzukommen.
Das ist auch mit all den Mails, die kommen, wir sind Ricardo, wir sind Post, wir sind genau, Bank, schön eure Infos schicken. Die Leute machen es. Es ist einfach so.
Also oder du lässt halt irgendwie einen USB-Stick auf dem Parkplatz gehen. Oder? Das ist auch so ein Klassiker, wo man von sich erzählt. Die Leute kommen, nehmen den mit ins Geschäft, finden es cool an, irgendeinen neuen USB-Stick stecken, den Kumpel, ja. Und es ist passiert. Oder? Und dann musst du kein Firewall umgehen, weil dann bist du plötzlich mitten im System. Also ohne, dass du gross etwas gemacht hast.
Ja, also so kann man auch in gut geschützte Unternehmen, genau. Zum Beispiel eindringen. Vielleicht im Schnellzugstempo. Es gibt ja den Eric Corley, kennt man ja. Der hat eigentlich 1999 für Furore gesorgt, indem er das DCSS in Umlauf gebracht hat. Die DVD-Verschlüsselung hat man natürlich hier nicht wollen. Man hat ihn wollen verklagen. Man hat auch wollen, wenn dann mal so die Codes im Umlauf sind bei den Blu-ray Mastercodes, ist ja das auch so gewesen. Dann hat man versucht, die wieder aus dem Internet rauszubringen. Und die Leute haben dann die halt wieder immer wieder eingestellt und sie haben YouTube-Videos gemacht.
Dann ist es wirklich cool geworden. Ja, so. Dann hat man die beste Idee gehabt. Und in einem Bild versteckt, gesungen in einem Video. Ja. Das ist wirklich cool, dann, was dann so durch das dann sich ergibt.
Der Chaos Computer Club müssen wir natürlich noch nennen, in Deutschland. Die haben auch so Hacker, da haben einfach so Handvolle Hacker angefangen. Die haben es mit dem KGB zu tun bekommen, weil die dann plötzlich, sie haben natürlich dann auch wollen, bei der NASA sind sie eingebrochen und so. Und dann sind da plötzlich die Russen, das KGB, auf sie aufmerksam wurde und plötzlich sind die so als junge, naive Bursten da mitten in diesen Geheimdiensten gesteckt.
Ja, an dieser Stelle muss man natürlich dann den Wow Holland noch erwähnen, der eigentlich Mitbegründer war vom CCC und leider dann gestorben ist 2001. Und ich glaube, er war eine sehr charismatische Figur gewesen, wo, also ich habe ihn ja nie gekannt oder so, aber alle, die irgendwie mal mit ihm zu tun hatten, haben gefunden, es war eine sehr charismatische Figur gewesen.
Ja, und heute ist natürlich der CCC immer noch aktiv, also sie beschäftigen sich mit Lücken, zum Beispiel zeigen auf, dass GSM, also unser Telefonsystem, gar nicht so sicher ist, wie immer behauptet wird, zeigen auf, wie man das kann unterlaufen, wie man kann unter falscheren Nummern telefonieren, wie man kann Anrufe abfangen und setzen sich zum Beispiel natürlich auch gegen Staatstrojaner ein, sagen, dass zum Beispiel die biometrischen Verfahren überhaupt nicht sicher sind. Sie haben mal einen Fingerabdruck vom Wolfgang Schäuble genommen ab einem Glas und dann auch können zeigen, dass das man sich wunderbar dann mit irgendeinem kopierten Finger.
Sie haben sogar den Fingerabdruck verteilt ihrer Zeitschrift Datenschleuder, haben sie den beigelegt. Und dann ist halb Deutschland mit dem Fingerabdruck vom Herrn Schäuble rumgelaufen. Das ist auch sehr eine gute Wahrheit, um das aufzuzeigen.
Ja, wir haben noch so ein bisschen Verfahren genannt. Also da gibt es natürlich eben, also Würm kann man einsetzen, Trojanisch im Pferd, ein Programm, das sagt, es mache ich das, aber wo etwas anderes macht. Keylogger, das sind Sachen, wo Passwörter mitschreiben, Rootkits. Sticht da etwas Besonderes raus, wo besonders raffiniert wäre oder in letzter Zeit aus eurer Sicht so auftreten wäre, als besonders sophisticated?
Ja, also ich glaube, was im Moment halt sehr aktuell ist, sind die ganzen Geschichten rund um den Browser herum. Also Cross-Site-Scripting ist so etwas, wo man viel hört, dass man halt ja, ein bisschen muss schauen, dass man halt sich wieder ausloggt, wenn man sich eingeloggt hat und nicht immer einfach überall eingeloggt wäre. Also dort passiert im Moment, glaube ich, sehr viel.
Weil sonst, wenn man seine Online-Banking-Webseite offen hat und irgendeine böse Webseite, dann kann die dort überall schauen.
Ja, also schauen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie kann so wie probieren, mal aufs Geratwohl irgendwelche Befehle abzuschicken und Hoffnung haben, dass du noch eben genau so eine sogenannte Session offen hast mit deiner Bank.
Es ist halt beim Hacken, beim Cracken, beim Ausprobieren, so oft, das ist mal einfach losgeschossen. Da probierst du einfach mal aus. Und das ist genau mit deiner Software, ist das so, dass einfach mal irgendwie etwas passiert, das wird irgendwie probiert, man hat Glück, man hat kein Glück.
Genau, es gibt eben auch dort die Unterscheidung, oder? Die einen sind targeted, die gehen wirklich auf jemanden los, also dort schickt man ein Mail und sagt, du bist bei dieser Bank, jetzt musst du dich dort so einloggen, und andere probierst dann halt mal, ob jetzt gerade eine offen ist zufällig oder so. Oder Facebook, wo eigentlich wir, oder Google, wo wir heute alle eigentlich konsequent eingeloggt sind in dem Sinne. Ja. Und dort weiss man eigentlich, da kann man vielleicht zu 80% davon ausgehen, dass jetzt halt irgendwo eine Facebook-Session oder eine Google-Session rum ist.
Ja. Wenn wir nochmal zum Anfang zurückkommen und zu unseren Medien, dann sind die natürlich die, die sagen, ja, das ist wahnsinnig gefährlich, was die Hacker machen. Die können Wirtschaftskrieg anzetteln. Zetteln, die können Spionage betreiben. Aber es sind nicht nur die Medien, zum Beispiel so auch der Armeechef André Blattmann, der hat gesagt, der Krieg im Internet, Cyberwar, das sei die aktuell gefährlichste Bedrohung. In der NZZ hat er das gesagt. Wenn Hacker zu Soldaten werden, dann gibt es plötzlich Cyberwar, Cyberkrieg. Ist das wirklich so schlimm?
Ja, dann kommt unsere Velotruppe und dann werden die einfach flach gemacht. Nein, ja, also ich glaube, das ist ziemlich klar so. Also, ich glaube, da sind sich ziemlich alle Experten einig, dass jetzt viel mehr wird passieren, genau über den elektronischen Weg.
Ja, man ist sich auch nicht, oder man überlegt sich nicht so fest, wie abhängig dass man ist von dem
Infrastruktur,
Zeug, um uns herum ist. Also es hat mal, oder das ist noch nicht so lange her, stirb langsam vier. Das war genau das Thema gewesen. Also sie haben ein bisschen viele Explosionen rundherum gebaut, aber schlussendlich ist es in dieser Geschichte darum gegangen, dass ein Hacker, der eigentlich wollte Geld klauen, einfach mal alles abgestellt hat, was rum war. Also Strom weg, Wasser weg, Verkehr weg. Und das ist eigentlich so, wenn man sich das überlegt, wenn die Faktoren wegfallen, die ich heute all kann über Fernsteuerung, über Computer steuern, dann bricht das System relativ schnell zusammen. Also nur schon, wenn ein Zug Verspätung hat, habe ich ein Problem nachher. Also die Gefahr ist schon da. Es braucht einfach relativ viel, um all das gleichzeitig zu machen und dass es dann auch noch funktioniert. Mhm. Also das ist so die Geschichte. Aber Potenzial hat es.
Ja.
Die Lehre wäre, dass man nicht einfach ein Atomkraftwerk gerade eins zu eins das Internet anschliessen.
Zumindest irgendeine Software-Firewall davon.
Ja, was ja lustig ist, da zum Beispiel auch Deutschland hat ja dann den sogenannten Hacker-Paragraph eingeführt durch das. Also, sie haben eigentlich verboten, dass man Werkzeuge hat, herstellt oder benutzt, wo eben potenziell kann benutzt werden, um so böse Sachen zu machen. Was ich persönlich ein völliges Stumpfsinn finde. Das ist völlig blöd, weil durch das nimmst du eigentlich genau diesen Leuten, die eben sollten überprüfen, dass eben das Zeug sicher ist, eben all die Werkzeuge aus der Hand. Das ist wie wenn du würdest sagen, die Polizei darf jetzt nur noch mit Wasserpistolen rumrennen, aber die Verbrecher haben dann gleich ihre Pistolen. Also du machst wie so komisch ungleiche Spiesse. Ja. Also man muss sich da jetzt auch noch ein bisschen überlegen, wie man jetzt mit diesen Gefahren überhaupt umgeht. Und zum Teil kommen jetzt halt da ein bisschen komische Schnellschüsse raus.
Ja.
Das Gefühl haben, die nichts bringen, sondern genau das Gegenteil machen.
Mhm. Also es wäre vielleicht der bessere Weg wäre, wenn man eigentlich eine positive Hackerkultur würde pflegen, indem man eben nicht auf die Black Hats da versucht, die aus dem Verkehr zu ziehen, was wahrscheinlich sowieso schwierig ist, sondern indem man die White Hats stützt. Kann man das so sagen?
Ja, ich meine, also es gibt das Beispiel vom BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informatik in Deutschland, wo genau so eine CD rausgegeben hat, wo man sich können runterladen und dann hat man können die booten und dann hat man das System können testen und weil das eben ein Bundesamt war und weil es dann den Paragraph gegeben hat, die CD nicht mehr anbieten. Und durch das nimmst du eben genau diesen Whitehead-Hacker eigentlich die Mittel schon mal weg. Mhm. Und das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn.
Hackerkultur, ist das etwas für euch, was es gibt? Oder kann man, ist das wieder zu pauschal, weil es verschiedene Hackergruppierungen gibt, zum Beispiel die akademische von der Universität her? Im weitesten Sinn könnte man ja die ganze Bewegung um freie Software, um Open Source auch darunter subsumieren. ist das auch einfach noch so ein bisschen Freude an der Mystifizierung und Glorifizierung, oder ist da wirklich etwas vorhanden, wo man...
Also ich glaube, es gibt schon einen gemeinsamen Nenner. Also ich glaube, es gibt so die typischen Hacker-Filme, wo es ja auch ganz viele Listen gibt. Was sind die typischen Hacker-Filme, wo eigentlich die meisten einfach irgendwie cool finden oder irgendwie damit aufgewachsen sind oder mal gesehen haben oder so. Oder, ja, also bei der Musik ist es halt, früher ist es halt meistens so ein bisschen Trends gewesen, wo man gehört hat oder so. Da gibt es jetzt wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene, aber irgendwie hat es dann schon noch so gewisse gemeinsame Nenner, wo sich irgendwie irgendwo treffen. So. Ich glaube, es gibt schon Kultur.
Ich glaube, es gibt schon eine Kultur, aber ich glaube, man muss auch wirklich ganz klar klassifizieren, was ist ein Hacker? Also, ich bin der Mensch, wenn ich ins Hotel komme irgendwo und es hat einen Fernseher, der Pay-TV hat, dann möchte ich gerne mal herausfinden, wie das überhaupt läuft und kommst um das Pay-TV herum und was gibt es für Möglichkeiten? Ist das Hacker oder ist es nicht Hacker? Also, nichts mit einem PC, sondern es nimmt mich einfach Wunder. Also das sind so Geschichten, die irgendwie ganz schwierig sind zum definieren. Ich mache ja nachher auch nichts mit dem. Es ist wirklich einfach
also ein Wunder dahinter. Eben auch eine positive Eigenschaft, dass man wissen will, wie es funktioniert und wo man auch wissen will, wie man damit umgehen kann und wie man es vielleicht kann gegen den Strich bürsten.
Ja, natürlich. Das ist so. Und
ist ja nichts Negatives?
Nein, eigentlich nicht.
Und das ist es gewesen. Kurz vor der 8. entlöhnt mir der arme Hacker wieder zurück an seinen Bildschirm und macht den Deckel zu tun. Nächste Woche geht es um eigentlich ein ähnliches Thema, ein verwandtes Thema. Da weitet mir das Feld noch ein bisschen aus. Wir wollen dann herausfinden, was die Kultur vom Nerd ist und ob es die auch gibt oder ob das auch nur ein Klischee ist. Wobei wir haben herausgefunden, heute es ist ja kein Klischee. Ich treffe das auch auf den Nerd zu, das finden wir raus. Und wie sehen die Nerds aus? Reaktion auf die Sendung von heute schickt ihr per E-Mail auf digital@stadtfilter.ch. Brauche die Adressen auch für Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen an Kummerbox Live. Wir sagen Ciao miteinander, mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Richsteiner.
Ich bin der Maggie.
Tschüss. Und einen schönen Abend.
Macht's gut.
Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert. Super.